Wir wären dann also bei der Folie 44. Dazu muss ich sagen, wir haben uns ja schon mal ein bisschen damit auseinandergesetzt, warum Geldmenge so ein Fixpunkt ist für die Zentralbank, warum sie da so viel drauf schaut. Wir haben das mal mit diesem Inselbeispiel gemacht und uns überlegt, was eigentlich passiert, wenn es auf einer Insel eine Ware gibt, aber im zwei unterschiedliche Szenarien, einmal mit mehr Geld, einmal mit weniger Geld. Und dann haben wir festgestellt, das wird aufgelöst, dieses Szenario, durch unterschiedliche Preise für diese eine Ware. Und auf die Art und Weise haben wir abgeleitet, wenn die Geldmenge schneller wächst als die Gütermenge, dann kommt es zu einer Inflation. Wenn die Gütermenge schneller wächst als die Geldmenge, dann kommt es zu einer Deflation. Das ist also mal ein Ansatz in der Richtung. Und das Ganze werden wir jetzt dann nochmal so ein paar andere Szenarien auch kennenlernen, wie sowas auch entstehen kann. Aber zuerst auch nochmal ein Blick in die Geschichte so ein bisschen, wie denn das mit diesen Deflationen und Inflationen so in der Vergangenheit war. Also zunächst nochmal erinnert euch an die Definition von Inflation, die ich euch gegeben habe. Eine nicht nur vorübergehende Anhebung des allgemeinen Preisniveaus. Das heißt also, es soll nicht ein Einmaleffekt sein, sondern etwas, das mehrmals hintereinander auftritt, dass das Preisniveau steigt. Und Preisniveau, allgemeines Preisniveau, heißt also, dass wir nicht nur einen einzelnen oder 10 Preise haben, die ansteigen, sondern eine Vielzahl von Preisen haben, die ansteigen. Und da muss ich jetzt direkt schauen, haben wir da schon mal über den Begriff der Kerninflation gesprochen? Nein, haben wir noch nicht. Da muss man auch schauen, es gibt einzelne Preise, die gerne mal stark schwanken. Und deren, wo die zugehörigen Güter, in denen diese Preise reflektiert werden, auch in etwas größeren Mengen gekauft werden. Und da ist dann immer die Frage, wenn man jetzt sieht, diese Messgröße für die Inflation, die bewegt sich nach oben, ist es dann wirklich das allgemeine Preisniveau, das nach oben geht, oder wird es ganz stark geschoben von einem Einzelpreis, der stark nach oben geht? Und dieses Phänomen, das kennt ihr so ein bisschen, wenn wir nochmal zurückdenken in die Zeit jetzt vor dem Juli. Ich habe ja gesagt, im Juli hat man den Sondereffekt noch mit der Mehrwertsteuer. Aber wir hatten ja auch schon vor dem Juli, also im Juni zum Beispiel, hatten wir so 2,3% Preissteigerung in Deutschland. Und die Masse dieses Effektes kommt aber aus einer einzigen Ware, nämlich aus Energie. Ja, weil zum einen durch so eine Rangelei zwischen Saudi-Arabien und, ich glaube, Dubai oder Kuwait, ich weiß jetzt nicht, irgendeinem dieser Emirate, durch eine Rangelei von den beiden ist die Ware Öl ein bisschen verknappt worden, das war ein Faktor. Zum zweiten haben wir da die CO2-Zertifikate stärker reingerechnet und dergleichen mehr. Deswegen ist dieser Preis sehr stark nach oben gegangen. Dieser einzelne Preis ist sehr stark nach oben gegangen. Die anderen Preise sind viel weniger nach oben gegangen. Ja. Aber im Schnitt über alles hat es halt dann doch was ausgemacht, wo man sagt, ja, das ist, überschreitet diese Warnschwelle bezüglich der Inflation. Und deswegen muss man immer schauen, ja, also erst einmal das allgemeine Preisniveau anschauen, und dann aber auch schauen, was ist denn innerhalb dieses allgemeinen Preisniveaus besonders verantwortlich dafür, dass wir diese starke Erhöhung haben. Aber da kommen wir dann später nochmal drüber, wenn wir uns über diese Messgröße unterhalten.
Kann ich das fragen?
Ja?
Kerninflation einfach, dass schon reichen will, wenn ein Produkt extrem im Preis steigt und dann auch alle, also quasi die ganze Inflation nach oben geht. Oder was heißt das genau, Kerninflation?
Also, Kerninflation bedeutet, dass man ein einzelnes, stark expandierendes Produkt eigentlich draußen lässt und dann mal schaut, wie ist es ohne das. Also, wie ist es im Kern? Ja, ich erkläre es kurz vorweg, wir kommen eh gleich drauf dann. Die Messung der Preisveränderung erfolgt, indem man sich anschaut, was kaufen die Leute. Da wird in regelmäßigen Abständen erhoben, was die privaten Haushalte kaufen. Und da nimmt man dann die Güter, die mehr als, ich glaube, ein Zehntel Promille ausmachen von den Ausgaben im Schnitt der Haushalte. Und die tut man in einen sogenannten Warenkorb hinein. Und für diesen Warenkorb, für die Güter, die in diesem Warenkorb drin sind, wird dann jeden Monat bei verschiedenen Geschäften erhoben, wie hat sich deren Preis verändert. Und das gibt dann diese Inflationsrate. Und in diesem Warenkorb hat Energie ein Gewicht von 10% der Ausgaben. Das ist also sowohl fürs Auto der Treibstoff, wie auch für die Wohnung, die Heizung oder der Strom. Das ist alles Energie. Ja? Und diese Energie, die macht, wie gesagt, 10% der Ausgaben aus. Und das ist etwas, das immer wieder ziemliche Sprünge aufweist. Ja, mal ausgelöst von mehr oder weniger Nachfrage, mal ausgelöst von einem Wirbelsturm im Golf von Mexiko, mal ausgelöst von einem Säbelrasseln im Iran, mal ausgelöst von irgendwelchen Weitpinkelwettbewerben irgendwelcher arabischer Fürsten, was auch immer. Ja. Und dann ist eben die Frage, ja, wenn man jetzt so eine Preissteigerung hat, in diesem Gesamtwarenkorb, lässt sich herausfinden, wie viel von dieser Einzelkategorie Energie abhängt. Und die Kerninflation, da lässt man dann gerne mal diese Energie draußen vor. Man lässt noch was Zweites draußen vor, das erzähle ich euch auch nachher, aber das hat vergleichsweise eigentlich Minimalbedeutung. Das schwankt zwar sehr stark, aber es hat Minimalbedeutung. Das wirklich Ausschlaggebende, wo man schaut, wie ist denn das mit, wie ist das ohne, das ist dieser Energiebereich mit 10% Bedeutung an den Gesamtausgaben. Gut. Im Umkehrschluss, wenn das Preisniveau steigt oder fällt, dann wird der einzelne Geldschein mehr oder weniger wert, weil man mehr oder weniger Ware damit kaufen kann. Das sind also zwei Seiten einer Medaille. Ja, wenn die Preise steigen, ist der einzelne Geldschein weniger wert, weil ich weniger Ware damit kaufen kann. Und man möchte eigentlich idealerweise, dass der Wert des Geldes ziemlich konstant ist. Das ist das, was der Gesetzgeber für Deutschland formuliert hat, als ein konstantes Preisniveau, das er eigentlich haben will. Das ist nicht ganz konstant, ja, hat da ein bisschen Spielraum gelassen, kommen wir auch noch drauf, warum da Spielraum ist. Aber so will man das in etwa haben. Was man auf keinen Fall mehr haben möchte, ist eine wirklich starke Inflation. Mit starker Inflation meine ich Inflationsraten von 10% und mehr. Ja, die will man auf keinen Fall mehr haben. Ich glaube, ich hatte euch schon mal das Beispiel gezeigt mit dem Extremfall aus dem Jahr 1923, aber ihr könnt das hier nochmal sehen. Da dieses Familienidyll hatte ich euch ja, glaube ich, gezeigt da, wo also die Verzweiflung tobt, weil man nicht weiß, wovon man eigentlich leben soll, weil das Geld nicht zum Leben reicht, das sie verdienen, selbst wenn sie Arbeit haben. Dahinter eben die Allegorie des Todes, der Sensenmann, Knochenmann, Schindmähre und so weiter und so fort. Und das war eine Schießscheibe, wo das drauf abgebildet ist. Und da gibt's einen Ring außenrum mit verschiedenen Preisen. Dann haben wir Weißbrot 50 Gramm, Weizenmehl 1 Pfund, Bier 1 Liter oder hier Eheringe, Kupfergeld, Fahrrad und so weiter und so fort. Da sieht man diese Preisentwicklungen. Rausgegriffen habe ich mal das Weißbrot, das im Januar 1923 50 Gramm, das ist also glaube ich ein bisschen weniger als ein Semmel, kostete 50 Mark, im Juni kostete es das Sechsfache schon und im Dezember kostete es dann 30 Milliarden Mark. Und die Auslöser war, dass wahnsinnig viel Geld in der Zirkulation war, unter anderem noch aus Kriegszeiten. Vorher war der Erste Weltkrieg bis 1918 und da hatte man schon viel Geld gedruckt, um den Krieg zu finanzieren. Noch mehr Geld wurde dann gedruckt, um die Reparationsforderungen der Alliierten zu begleichen, die im Versailler Vertrag 1919 fixiert worden waren. Und die Alliierten, die haben natürlich mit dem Geld auch irgendwas anfangen wollen. Ja, die haben dann halt Ware gekauft in Deutschland, aber ein Teil der Ware, die Deutschland produziert hatte, musste auch schon kostenlos abgeliefert werden als Reparationsleistung. Das heißt, wir haben grundsätzlich schon mal, weil Löhne und Gehälter und so weiter müssen ja bezahlt werden, wir haben schon mal mehr Geld in Umlauf, als überhaupt Ware da ist im Inland. Und dann kommt vom Ausland noch so ein Schwung Geld aus dem Reparationsvolumen und der drückt auch nochmal auf den Markt und dann gehen halt die Preise durch die Decke. Und man darf das durchaus wörtlich nehmen, ja, dass dort Leute verhungert sind. Ja. Und in den Fabriken war es zum Beispiel so, dass die Unternehmen teilweise nicht mehr arbeitsfähig waren, weil die Leute vor lauter Hunger nicht an den Maschinen stehen konnten. Man sich dann überlegt hat, okay, wie lösen wir das? Und man hat dann so Barter-Geschäfte gemacht, also Tauschware gegen Ware. Das eine Unternehmen hat meinetwegen Tuch hergestellt und das andere Unternehmen hat Lebensmittel verkauft und dann hat man halt Tuch gegen Lebensmittel getauscht, bloß um wegzukommen von diesem Geld, diesem Verfluchten, das von einem Moment auf den nächsten weniger wert war und diese Geschäfte gar nicht mehr ermöglicht hat. Ja, wenn es dann vorbei war, Ende 1923, seht ihr, was aus dem Geld geworden ist, ja, Spielzeug. Hier seht ihr nochmal diese Beträge, bloß dass ihr das nochmal grafisch so vor Augen geführt bekommt, wie Inflation aussehen kann, wenn sie wirklich vernichtend ist für ein Land. Da seht ihr auch Geldscheine, die einfach zusammengekehrt werden mit dem Besen am Straßenrand, weil sie halt völlig wertlos waren. Ja, da hat sich keiner mehr danach gebückt. Oder hier als Anheizmaterial eingesetzt, nachdem man diese alte Währung abgeschafft hatte. Ja, hier seht ihr mal so den Preis, den Verlauf über die Jahrzehnte oder über ein Jahrhundert, ein bisschen mehr als ein Jahrhundert, was die Inflationsraten in Deutschland angeht. Blau immer Inflation, rot Deflation, also da hat das Geld an Wert gewonnen bei Rot. Und 1923 eben diese Hyperinflation, die hier galt, 20, 21, 22, 23, da hat sich das also richtig aufgebaut, aber auch vorher schon mal so ein Zyklus. Und dann gab es eine Währungsumstellung, die Inflation kurzzeitig hat verschwinden lassen. Danach ist sie dann wieder geschrumpft, weil auch die Warenproduktion in Deutschland besser funktioniert hat. Die Alliierten hatten ihre Reparationsforderungen zurückgeschraubt und so weiter und so fort. Und schließlich hatten wir dann die Weltwirtschaftskrise 1929, ausgehend von dem Börsencrash in den USA. Und diese Weltwirtschaftskrise führte dazu, dass in großem Umfang auch aus Europa Geld abgezogen wurde, das die USA dorthin verliehen hatten. Und dieser Abzug des Geldes führte dazu, die Ware war ja noch da, dass plötzlich weniger Geld zur Verfügung stand, um die Waren zu bezahlen. Und deswegen sind die Preise gefallen. Deswegen sehen wir hier eine Deflation Anfang der 30er Jahre. Und die Konsequenz war eben Massenarbeitslosigkeit. Ja, dann wieder seht ihr hier, ging ja Deutschland in den nächsten Krieg hinein, dank der Hilfe von Hitler und seinen Konsorten. Und in Kriegszeiten Inflationsrate noch relativ gering, nach den Kriegszeiten wieder nach oben gegangen, weil hier natürlich wieder das Phänomen aufgetreten ist, dass viel Geld da war und wenig Ware. Dann gab es 1948, 1949 die Währungsreform in Deutschland Und da haben sich die Preise erstmal nach unten bewegt, weil auch nicht so viel Geld da war von der neuen Währung. Und dann eigentlich ziemlich durchgehend eine Entwicklung mit teilweise doch recht spürbaren Inflationsraten. Wir sehen hier in den 1970er, 1980er Jahren Inflationsraten, die auch über 5% liegen, aber natürlich nie in den Dimensionen wie nach den beiden Weltkriegen. Und dann 1996, 97, da kam dann so allmählich die Schaffung des Euro, 98 Jahresanfang ist dann der Euro in Dienst gegangen und mit ihm die Europäische Zentralbank. Und wir können sehen, dass ab diesem Zeitpunkt eigentlich die Inflationsraten durch die Bank niedriger lagen als zu Zeiten der Deutschen Bundesbank. Etwas, das die AfD auch nicht wahrhaben will. Ja? Hier sehen wir nochmal eine Zeitreihe, die etwas jünger ist. Hier also diese Umstellungsphase von der D-Mark auf den Euro. Bis Ende 98 war die D-Mark Zahlungsmittel, dann eigentlich schon der Euro, auch wenn das Euro-Bargeld erst zu Jahresbeginn 2002 eingeführt wurde. Und wir können sehen, wie gesagt, die Inflationsraten hier im Extremfall 2,5%, aber das auch nur relativ selten, zu meisten Inflationsraten unterhalb der 2%, etwas, das die Deutsche Bundesbank in der Zeit ihrer Selbstständigkeit nicht durch die Bank geschafft hat. So, wie entsteht Geldentwertung? Gibt es verschiedene Gründe, wie sowas zustande kommen kann? Ja, das erste ist mal nur Impulse aus dem Inland angeschaut. Das nennen wir dann nicht Hausmacher Blutwurst, sondern hausgemachte Inflation. Und diese hausgemachte Inflation, da kann einer der Gründe sein, dass die Nachfrage zu stark ist nach den Gütern im Vergleich zum Angebot. Das ist eine Situation, wie wir sie zum Beispiel nach den beiden Weltkriegen hatten, dass das Güterangebot relativ knapp war, aber die Geldmenge zum Kaufen relativ üppig. Es kann auch mal sein, dass nicht durch den Krieg die Produktions- und Verteilkapazitäten eingeschränkt waren, sondern dass plötzlich so ein Nachfrageschub kommt. Nachfrageschub typischerweise dann, wenn plötzlich eine große Zuwanderung ist. Ja, bei uns jetzt, damit wir das auch klären soweit, die Zuwanderung aus dem Jahr 2015 mit dieser Flüchtlingswelle hat bei uns keinen Inflationsschub ausgelöst. Ja, es waren zwar 1 Million Menschen oder 1,5 Millionen, die da kamen, aber wir waren vorher ja schon 82 Millionen, da war das nicht so signifikant, zumal die ja auch nicht mit riesen Geldbeträgen ausgestattet wurden oder gar schon ankamen. Und deswegen haben wir hier eigentlich keine besonderen Inflationseffekte beobachten können damals. Angebotsinflation ist das andere, was im Inland entstehen kann. Das heißt, Nachfrage, das geht also von den privaten oder es geht von den Einkäufern aus. Angebotsinflation, das geht von den Herstellern der Güter aus, also von den Unternehmen ausgehend. Und zwar, wie kann das sein? Gewinndruckinflation, das heißt, die Unternehmen wollen mehr Gewinn machen. Wie geht das? Naja, du kannst entweder die Kosten senken oder die Preise erhöhen. Und in dem Fall, wenn sie die Preise allgemein erhöhen, dann hat das halt diesen Inflationseffekt. Und die Frage ist, was passiert, wenn die Unternehmen die Preise erhöhen? Angenommen, die Jessica arbeitet jetzt in ihrem Unternehmen und kriegt dort 2000 Euro. Und damit kann sie ein zwar spartanisches, aber noch akzeptables Leben führen. Und jetzt erhöhen sich alle Preise, weil die Unternehmen mehr Gewinn machen wollen um 10%. Das heißt, die Jessica bräuchte jetzt, um den gleichen Lebenskomfort zu haben, nicht mehr 2.000 Euro, sondern 2.200 Euro. Was könnte denn die Jessica machen? Gürtel enger schnallen oder gibt es auch noch andere Varianten? Jessica, willst du selber was dazu sagen? Ich sehe dich so außerhalb vom Kamerabereich. Du brauchst es ja zum Leben. Na, du könntest sagen, hey Boss, du hast die Preise erhöht für die Waren, da ist doch auch mehr Kohle da für mich, oder? Und eine Lohnerhöhung verlangen. Oder bist du dein eigener Boss und traust dich das nicht verlangen, Jessica? Gut. Das ist also eine als ganz normal betrachtete Möglichkeit, dass man zum Ausgleich der Preissteigerungen Lohnsteigerungen verlangt. Und diese Lohnsteigerungen, die erhöhen dann die Kosten für die Unternehmen. Naja, und jetzt sehen die, wir haben jetzt halt am Anfang die Gewinne verbessert. Durch unsere Preissteigerung, jetzt sind die Kosten hochgeklettert, die Gewinne sind nicht mehr so hoch, wie wir es haben wollten. Ja, dann erhöhen wir halt wieder die Preise noch eins weiter. Ja, und plötzlich bist du in so einer Situation, wo es so einen Wettlauf gibt zwischen den Preisen und den Löhnen. Und weil am Anfang dieser Wunsch der Unternehmen stand, die Preise nach oben zu setzen, deswegen nennen wir das eine Preis-Lohn-Spirale. Die Spirale heißt also dieser Wettlauf, bei dem sich das Ganze nach oben schraubt. Soweit nachvollziehbar? Gut, jetzt gibt es ja nicht nur das Angebot oder gibt es nicht nur die Unternehmen, die sowas verlangen könnten, sondern wir wissen ja, auf dem Arbeitsmarkt machen auch die Arbeitnehmer ein Angebot, nämlich das Angebot, ihre Arbeit zu verdingen. Und auch hier kann es zu so einem Spiraleffekt kommen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, heute hat die Gewerkschaft der Lokführer verkündet, sie werden eine Urabstimmung machen, weil sie mehr Lohn durchsetzen wollen. Also jetzt nun nicht eine Riesengruppe, aber nehmen wir mal pars pro toto. Nehmen wir also mal an, die Arbeitnehmer wollten allgemein höhere Löhne durchsetzen. Das heißt, für die Unternehmen die Kosten steigen. Wenn sie jetzt die Preise gleich lassen und die Kosten steigen, ja, dann werden die Gewinne schrumpfen. Sagen die Unternehmer, geil, wollten wir immer schon mal haben, schrumpfende Gewinne. Michelle, was sagst du? Da möchtest du nicht Unternehmer sein, wenn die Gewinne schrumpfen, gell? Also, zur Abwehr dieses schrumpfenden Gewinne verlangen die höhere Preise. Und dann sagen die Gewerkschaften, hey, irgendwie haben wir uns vorgestellt, dass wir eigentlich mit den höheren Löhnen, die wir ausgehandelt haben, auch mehr kaufen wollten. Und jetzt sind plötzlich die Preise auch nach oben gegangen. Das heißt, wir können gar nicht wirklich so viel mehr kaufen. Das findet man nicht toll, da müssen wir doch gleich nochmal eine Lohnerhöhung verlangen. Diese Situation einer Lohnpreisspirale, die hatten wir in Deutschland in der Zeit des Wirtschaftswunders, so 1963 bis 1976 in etwa, kann man sagen. Da waren immer die Löhne, das was den ersten Antrieb gab, und dann wurden halt die Preise erhöht und dann haben wir wieder die Löhne erhöht und so weiter und so fort. Wir hatten da einzelne Jahre mit Lohnerhöhungen im Bereich um die 12% und einer Inflationsrate aufgrund der Preiserhöhungen in der Dimension um die 8%. Ja, also da ist schon richtig zur Sache gegangen. Eine Preis-Lohn-Spirale, der Versuch, also das krampfhaft nach oben zu drücken, die Preise, sowas hat man in Deutschland in den 90er Jahren mal. Also das sind Phänomene, die man tatsächlich in der Realität beobachten kann. Geldmenge wächst schneller als die Gütermenge. Das ist das, was wir anhand unseres Inselbeispiels versucht haben, uns zu illustrieren. Dass also für die Geldwertstabilität, dafür, dass es also weder Inflation noch Deflation gibt, für die Geldwertstabilität wäre es ideal, wenn Geldmenge und Warenmenge so im Gleichschritt wachsen. Nicht eins stärker als das andere. Denn wenn die Geldmenge, ich weiß, den muss ich mal ausschalten hier. Wenn die Geldmenge schneller wächst als die Gütermenge, dann haben wir Inflation. Wenn die Gütermenge schneller wächst als die Geldmenge, dann haben wir Deflation. Das ist also diese Konfiguration, die hier auftreten kann. So, jetzt haben wir die inländischen Ursachen angeschaut. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass wir deshalb Inflation haben, weil sie aus dem Ausland eingeführt wird. Wenn wir Waren im Ausland kaufen, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Wir kaufen sie auf der Basis unserer Währung, also in Euro ein. Oder wir kaufen sie auf der Basis einer fremden Währung, zum Beispiel Dollar ein. Damit gibt es auch zwei Möglichkeiten, warum sich die Preise ändern können. Das erste ist, der reine Warenpreis verändert sich. Das also, meinetwegen, was weiß ich, nehme ich mal irgendwas Absurdes, dass der Roquefort-Käse aus Frankreich einfach um 10% teurer wird. Ja, na, wenn der im Einkauf 10% teurer ist, dann wird er halt bei uns auch 10 oder mehr Prozent teurer im Verkauf. So, wenn wir jetzt halt die Situation haben mit Einkauf auf Dollarbasis, dann haben wir da plötzlich zwei Variationen. Das eine ist, der Preis in Dollar kann steigen oder auch fallen. Und das zweite ist, der Wechselkurs zwischen dem Euro und dem Dollar kann sich verändern. Ich weiß jetzt gar nicht, wie heute tagesaktuell der Wechselkurs ist. Euro, Dollar, schauen wir mal schnell. $1.18, also für einen Euro bekomme ich $1.18. So, wenn jetzt plötzlich der Wechselkurs wäre 1:1, dann hieße das, dass ich als Europäer für jede Ware, die in Dollar verkauft wird, ja, um die 18%, stimmt nicht genau, aber so Pi mal Daumen, um die 18% mehr bezahlen müsste, ohne dass sich der Preis in Dollar schon verändert hat. Ja, also hier geht es zum Beispiel, was weiß ich, was nehmen wir denn an? Ihr wollt auf dem Hollywood Boulevard einen Kaffee trinken. Und der kostet $2.20. Oder machen wir $2.36. Ja? Dann müsst ihr da jetzt 2 Euro dafür bezahlen. Weil dann kriegt ihr $2.36 gewechselt, als Wechselgeld. Wenn jetzt der Dollar aber Richtung 1:1 geht, dann müsst ihr nicht mehr 2 Euro bezahlen, sondern müsst ihr $2.36 bezahlen. Also deutlich mehr. Der Preis in Dollar ist der gleiche geblieben. Der Kaffee hat vorher 2,36 gekostet US-Dollar und hinterher auch. Aber durch den veränderten Wechselkurs müsst ihr mehr bezahlen. Das ist eine Möglichkeit, wie die Einstandspreise steigen können. Die zweite Möglichkeit wäre, der Kaffee geht eben von 2,36 auf 2,50 und dann müsst ihr auch entsprechend mehr bezahlen, selbst wenn der Wechselkurs der gleiche bliebe. Also die beiden Varianten haben wir, wenn wir eine Preissteigerung aus dem Ausland importieren. Rein was die Preise angeht. Und es gibt noch eine dritte Variante, die steht jetzt hier. Nämlich, dass aus dem Ausland so viel eingekauft wird, dass die Preise ansteigen. Das haben wir jetzt in Deutschland eigentlich nicht. Weil wir ein sehr großer Markt sind und da kann kaum jemand aus dem Ausland so viel einkaufen, dass wir hier wirklich, außer vielleicht mal bei einem einzelnen Produkt, einen breiten Preisanstieg bekämen. Bei einzelnen Produkten merken wir es im Moment in der Post-Corona-Phase, oder Post, na, ist vielleicht verfrüht gesagt, aber in der Nach-Lockdown-Phase, dass Baumaterialien so teuer geworden sind, weil international zum Beispiel sehr viel Holz eingekauft wird und speziell auch Sägeholz aus Deutschland sehr viel eingekauft wird für Bauen in USA, Kanada, China und so weiter und so fort. Aber das ist, wie gesagt, nur ein einzelner Preis. Das entspricht nicht dieser Anforderung Inflation, weil da haben wir ja gesagt, da geht es nicht um einen einzelnen Preis, sondern da geht es um das allgemeine Preisniveau. Und das wird davon nicht beeinflusst. Das kann aber anders sein, wenn zum Beispiel mal wieder die Europäer sagen, Mist, bei uns war heuer ein schlechtes Erntejahr, lasst uns doch die fehlenden Mengen an Getreide oder Obst oder sonst irgendwas in dem und dem Land einkaufen, wo es keine Ernteausfälle gab. Und dann können plötzlich, wenn es ein kleineres Land ist, dann können dort plötzlich durch die Einkäufe aus dem Ausland sich die Waren so stark verknappen, dass die heimische Bevölkerung Mühe hat, das noch zu bezahlen. Die Situation hatten wir in der Vergangenheit auch ein paar Mal in Entwicklungsländern, dass die heimische Bevölkerung darunter gelitten hat, dass das Ausland gekommen ist und zu viel von dem Warenangebot abgeräumt hat. Hier eine Erinnerung an den ersten Ölpreisschock. Ihr wisst, dass Israel mit seinen arabischen Nachbarn mehrere Kriege geführt hat. Die Araber wollten Israel nicht tolerieren als selbstständiger Staat und die Israelis wollten es nicht tolerieren, einfach wieder weggeschickt zu werden. Das hat zu mehreren Kriegen geführt und nachdem der Westen relativ einheitlich Israel unterstützt hat, haben die Araber gesagt, wie können wir im Westen wehtun? Naja, wir schauen halt mal, dass die weniger Öl kriegen. Und dann sind also die Ölpreise relativ stark angestiegen. Man merkt es hier nicht unbedingt. Ja, wenn ihr da hinten schaut, das sind 76 Pfennige. Das heißt, das entspricht dann 38 Cent, hat damals der Liter gekostet hier vom Benzin. Das würden wir nicht als schockierend bezeichnen oder zumindest nicht als schockierend hoch, sondern eher als schockierend niedrig. Und was es damals gab, war das Bemühen zu erreichen, dass weniger Benzin verbraucht wird. Und dazu hat man dann verkündet, dass am Sonntag außer den Notdiensten, außer den Blaulichtdiensten niemand Auto fahren darf. Und deswegen gab es dann solche Szenen wie Picknick auf der Autobahn oder sowas in den 1970er Jahren, weil eben allgemeines Fahrverbot herrschte. Eine Konsequenz davon ist, dass die deutsche Industrie ihre Abhängigkeit von Öl deutlich reduziert hat durch Energieeinsparungen. Vor 1973 Energieeinsparungen überhaupt kein Thema. Ja, war billig und massenhaft da, Energie einsparungen. und da musste man nicht sparen. Ja, zum Beispiel der Schwiegervater hat da Ende der 1960er Jahre ein Familienhaus gebaut und natürlich ein Hallenbad dazu. Und das Hallenbad hat man auch nicht besonders isoliert, weil man hat es ja da heizen können, billig und so weiter und so fort. Und als dann halt die Ölpreise nach oben gegangen sind, da ist halt dann das Hallenbad stillgelegt worden. So, hier nochmal etwas ausführlicher schriftlich dargestellt, das was ich schon gesagt habe, wie funktioniert so eine Gewinndruckinflation. Erst wollen die Unternehmen die Preise erhöhen, dann sagen die Arbeitnehmer und Gewerkschaften, hey, das finden wir ein bisschen einseitig, ja, wir sollen fürs gleiche Geld arbeiten und ihr erhöht die Preise, damit können wir uns mit unseren Löhnen weniger kaufen, deswegen fordern wir einen Ausgleich. Und dann sagen die Unternehmen, dann ist uns aber wieder der Gewinn zu wenig und deswegen kommt es dann eben zu dieser Preis-Lohnspirale. Was kann man dagegen machen? Entweder die Käufer der Unternehmensgüter hören auf, so viele Güter zu kaufen, sodass die Unternehmen die Preiserhöhung nicht mehr durchsetzen können. Oder aber es fehlt schlicht und einfach das Geld, um diese höheren Preise zu bezahlen, weil die Geldmenge langsamer wächst, als notwendig wäre, um die Preise bezahlbar zu machen. Dann kann es eben auch zu einer solchen, zu einem solchen Ende kommen. Oder man einigt sich, ja, dass die Preise und die Löhne nicht mehr so stark hochgesetzt werden. Auch das soll schon mal irgendwo stattgefunden haben. Lohndruckinflation hatte ich auch schon erläutert. Kernpunkt ist, man will seitens der Arbeitnehmer einen größeren Anteil an der Wertschöpfung. Das setzt man über höhere Löhne durch und dann sagen die Arbeitgeber, jetzt haben wir aber ein bisschen weniger Gewinne und das wollen wir ausgleichen, deswegen setzt man höhere Preise. Und da steht also am Anfang der Lohn, der erhöht worden ist und dann reagieren die Preise drauf, deswegen nennen wir das eine Lohnpreisspirale. Dass die aufrechterhalten wird, diese Lohnpreisspirale, dazu trägt bei, dass die Arbeitnehmer im ersten Moment mal sagen, wir haben jetzt 10% mehr Lohn bekommen, jetzt können wir uns auch richtig viel mehr leisten. Und erst mit ein bisschen Verzögerung stellen sie fest, dass sie sich gar nicht so viel mehr leisten können, weil die Unternehmen die Preise erhöht haben. Und diese zeitliche Differenz zwischen dem, wo ich glaube, wie viel ich ausgeben kann und dem Feststellen, so viel kann ich dann doch nicht ausgeben, das nennen wir das Phänomen, das in dieser Zwischenzeit auftritt, nämlich dass eigentlich zu viel Geld ausgegeben wird, das nennen wir Geldillusion. Ja, ist so eine Art Fata Morgana, dass man glaubt, man hätte ganz dicke Hosentaschen und dann ist da aber doch nur ein schmaler Schein drin. Auch das stoppt die Preiserhöhung, wenn die Nachfrage nicht da ist nach den Gütern oder die Zahlungsmittelversorgung unterbleibt. So, und da sind wir jetzt schon mal bei so einem Punkt, wo wir ein bisschen weiterdenken können. Wenn ihr eins zurückguckt auf die Gewinndruckinflation, steht unzureichende Zahlungsmittelversorgung, stoppt es. Wenn ihr hier schaut, Lohndruckinflation, unzureichende Zahlungsmittelversorgung, stoppt es. Das heißt, wir sind wieder an so einem Punkt, wo wir sagen müssen, ja, es hängt davon ab, wie viel Geldmenge da ist und wie viel Geldmenge in Umlauf ist, um bestimmen zu können, wie leicht sich so eine Inflation tut, sich aufrechtzuerhalten, weiterzugehen, zu wachsen und so weiter und so fort. Und da ist es nun also kein Wunder, wenn die Zentralbank sagt, naja, also da müssen wir halt dann einfach ein Auge drauf haben auf diese Geldmenge und deren Entwicklung, das können wir nicht einfach so laufen lassen. Und da haben wir jetzt schon gemeinsam kennengelernt und erarbeitet, dass es da diese drei verschiedenen Geldaggregate gibt, die die Zentralbank sich anschaut, um zu bestimmen, in welchem Gleichgewicht oder Ungleichgewicht ist denn die Veränderung dieser Geldaggregate im Verhältnis zur Änderung der Gütermenge, die wir da haben. Ja, hier seht ihr nochmal dieses Inselbeispiel, das ich euch schon mal gezeigt habe, da mit dieser Münze und der Flasche Cola. Ja, wenn die Münze 1 Euro ist, dann kann ich hier einen Austausch 1:1 machen. Wenn die Münze 2 Euro ist, dann kann ich einen Austausch 2:1 machen. Das heißt, hier in dieser Konstellation von 1 auf 2, da habe ich also ein starkes Geldmengenwachstum. Ja, und die Gütermenge ist konstant. Und das Problem wird aufgelöst, indem ich dann sage, naja, dann erhöhen sich halt die Preise entsprechend stark. Und das ist das, was die Zentralbank nicht will. Ja, die würde also ziemlich viel tun, damit das bei dieser 1:1 Relation bleibt und nicht zu dieser 2:1 Relation kommt, bei der dann die Preise plötzlich explodieren würden. Also, wir waren stehen geblieben dabei, dass wir gesagt haben, wir kennen jetzt verschiedene Ursachen von Inflation. Und diese Ursachen von Inflation, die wollen wir, oder haben wir uns angeschaut, Moment mal, jetzt bin ich da irgendwo, wo ich gar nicht hin will. So, jetzt hat. Und jetzt müssen wir uns nochmal ein bisschen was vergegenwärtigen. Und zwar, wir haben jetzt gesagt, ja, einer der wichtigeren Aspekte ist immer diese Gleichmäßigkeit des Wachstums von Geld und Gütermenge. Jetzt haben wir aber ein Problem, weil wir zwar sagen können, naja, also unsere inländische Gütererzeugung, die erhöht sich um das und das und das. Aber ist eigentlich überhaupt diese im Inland erzeugte Menge der Güter das Richtige, um zu beurteilen, ob eine Inflationsgefahr besteht? Leopold, du hast gerade was drungen. Hast du schon mal so Corona-Bier gehabt? Oder irgendein ausländisches? Schon, gell? Das ist nicht in Deutschland gebrautes Zeug, gell?
Kann schon sein.
Also ich glaube, es ist aus Mexiko, aber vielleicht gibt es da irgendwo in Europa eine Braustätte, aber ich glaube nicht in Deutschland. Oder Elisabeth, hast du schon mal einen italienischen Rotwein gehabt?
Nee, bisher noch nicht.
Nee, na, französischen? Oder bist Weißweintrinkerin?
Ja, Weißwein.
Also gut. Französischen oder italienischen Weißwein schon mal gehabt?
Französischen ja.
Gut. Also genau, wollen wir das gar nicht wissen. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass Deutschland jede Menge Güter ins Ausland verkauft, oder? Haben wir gehört. Autos, Maschinen, teilweise sogar landwirtschaftliche Produkte, das eine oder andere. Ja. Das heißt, worauf richtet sich jetzt eigentlich die Geldmenge, die wir im Inland haben? Richtet sich die auf die im Inland erzeugte Gütermenge oder auf die im Inland zu Verkauf stehende Gütermenge? Tamara, nicht verschlucken. Aber nachdem sie jetzt den Kopf richtig durchgeschüttelt hat bei dir, Tamara, durch das Husten, was meinst du, was wäre eigentlich jetzt noch relevanter? Die im Inland erzeugte Gütermenge oder die im Inland zum Verkauf stehende Gütermenge?
Ja, vielleicht noch
die verkauf stehende Gütermenge. Also, würde ich auch so sehen, ja, weil das ist ja, wenn du Geld nimmst, um damit einzukaufen, dann ist ja für dich wichtig, wie ist das Warenangebot, das zum Verkauf steht. Ja? Und das muss nicht identisch sein mit dem, was im Inland produziert wird. Weil von der im Inland produzierten Menge geht das weg, was ins Ausland verkauft wird, und es kommt das hinzu, was aus dem Ausland eingeführt wird. Und das, was ins Ausland verkauft wird und das, was aus dem Ausland eingeführt wird, das muss nicht immer deckungsgleich sein. Ja, das kann sich verschieben zueinander, wie viel das ist oder wie wenig das ist. Ja. Und deswegen können wir da nicht immer sagen, dass das 1:1 so ist, wenn jetzt, weiß ich, die Geldmenge 2% schneller wächst als die Gütermenge, dann kriegen wir 2% Inflation. Ja, weil diese Gütermenge, das ist nämlich das, womit wir das immer vergleichen, das ist das Bruttoinlandsprodukt, also die im Inland erzeugten Güter, und nicht die im Inland zum Verkauf stehenden Güter. Also wir haben eigentlich ein bisschen eine ungenaue Betrachtung da immer. Das hängt halt damit zusammen, dass man das nicht so zeitnah mitkriegen, was da alles über die Grenze geht. Und deswegen muss man immer sagen, das wird nicht 1:1 sein. Ja? Also wenn du 2% mehr Geldmengenwachstum hast als Gütermengenwachstum, dann hast du noch lange nicht automatisch 2% Inflation. Das kann ein bisschen weniger sein, kann ein bisschen mehr sein. Unter anderem hängt es davon ab, was wir denn an Import-Export-Relationen haben. Da gibt es noch ein paar andere Sachen, die eine Rolle spielen können. Nämlich zum Beispiel die Frage, wie lange behalten die Leute das Geld in der Tasche? Dazu müssen wir jetzt leider ein Gedankenexperiment machen. Im Hörsaal ist das aber viel netter, da kann man dann so richtig mal die Studenten zu Höchstleistungen antreiben, wenn man da mal ein Spiel macht. Stellt euch Folgendes vor. Ihr geht's zum Bäcker einkaufen. Und, weiß nicht, was ihr kauft, irgendwelche Süßigkeiten und zahlt 2 Euro. Als nächstes kommt die Charlotte vorbei und will irgendwas bezahlen, hat aber nur großes Geld dabei und kriegt die gleiche Münze 2 Euro wieder raus als Wechselgeld. Dann geht die zum Edeka und kauft dafür die 2 Euro irgendwas ein und dann kommt meinetwegen die Ronja vorbei und kriegt das wieder als Wechselgeld und so weiter und so fort. Das ist die milde Variante. Die andere Variante ist folgendes. Gedankenexperiment, ihr dürft jetzt alle mal die Augen zumachen, ohne dass ich euch irgendwie unterstelle, dass ihr unaufmerksam seid. Stellt euch vor, ihr sitzt so im Kreis und jeder hat vor sich einen Stift liegen. Und jeder dieser Stifte, die da vor euch liegen, der kostet 2 Euro. Und da gebe ich am Anfang eine Münze rein in den Kreis. Mit dieser Münze soll jeder oder sollen möglichst viele den Stift vom Nachbarn kaufen. Da sagt die Marie, das mache ich, kaufe ich bei der Nadine. Nadine sagt, kaufe ich bei der Michelle. Michelle sagt, kaufe ich bei Maximilian. Maximilian sagt, kaufe ich bei der Jessica. Jessica sagt, kaufe ich bei der Nina. Dann sage ich, ist ja nett und schön, dass ihr das jetzt gekauft habt, waren jetzt 6 Käufe, aber das muss auch ein bisschen schneller gehen. Ja? Also nachdem ich euch da entsprechend gebrieft habe und angefeuert, machen wir das gleiche Spiel nochmal. Und dann in derselben Zeit, die wir vorher gehabt haben für die 6 Käufe, haben wir jetzt Marie kauft bei Nadine, Nadine bei Michelle, bei Maximilian, Maximilian bei Jessica, Jessica bei Nina, Nina bei Elisabeth, Elisabeth bei Charlotte, Jessica bei Ronja. Dann haben wir mit derselben Münze, weil die über ein paar mehr Stationen gegangen ist, haben wir mit derselben Münze mehr Waren gekauft. Könnt ihr euch dieses Beispiel im Kopf vorstellen? Wir haben die gleiche Zeit jeweils gebraucht, aber einmal ist es halt ein bisschen gemütlicher gegangen, da hat der Einzelne die Münze ein bisschen länger in der Hand gehalten und da waren es halt bloß 6 Käufe. Und beim zweiten Mal, da habe ich euch richtig geprügelt und gepeitscht und da ging es schneller und da waren es 9 Käufe. Obwohl es immer nur eine einzige Münze war, die im Umlauf war. Im zweiten Fall sagen wir jetzt, da gehen wir jetzt ins Fachchinesisch, da war die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes schneller im zweiten Fall. Ja, das ist schneller von einem zum anderen gelaufen. Oder wir können eine andere fachchinesische Benennung wählen. Da sagen wir, die Kassenhaltungsdauer war kürzer. Die Zeit, in der er es selber in der Hand gehalten hat, bis er es verwendet hat für den nächsten Güterkauf, war kürzer. Ja, also es ist sozusagen wieder zwei Seiten einer Medaille. Umlaufgeschwindigkeit höher, Kassenhaltungsdauer kürzer. Charlotte, einverstanden? Also ich probiere es nochmal, vielleicht klappt es ohne Vibrato. Das Beispiel, hast du das mitbekommen mit diesen 6 und einmal 6, einmal 9 Güterkäufen?
Ja.
Und ihr habt das jetzt abstrahiert und gesagt, in dem zweiten Fall 9, da war die Geschwindigkeit des Umlaufes des Geldes größer, eine größere Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Okay? Okay, mit dem Begriff angekommen? Charlotte?
Die hängt schon wieder.
Oh je, die Arme. Naja, ich habe nur die Aufzeichnung laufen. Also hoffen wir mal, dass das dann reicht. Von denjenigen, die jetzt nicht technische Probleme hatten, sondern nur Verständnisprobleme, wo kann ich da nochmal helfen oder ist alles klar? Alles Paletti?
Weiter, ich sehe im Text jetzt nur die Umlaufgeschwindigkeit und das andere war
Kassenhaltungsdauer.
Kassenhaltungsdauer?
Mhm. Sozusagen der Kehrwert von der Umlaufgeschwindigkeit. Charlotte, wir haben gerade festgestellt, dass wir dich vertrösten müssen auf die Aufzeichnung, weil irgendwie ist das schwierig, wenn du dann zwischendrin immer wieder weg bist. Schade. Geh mal zum Nachbarn rüber und klopf mal, der steht wahrscheinlich auf der Leitung. Ja, wahrscheinlich ist jetzt die Frau heimgekommen, so stehen zu zweit auf der Leitung. Okay. Wenn die Leute hergehen und das Geld langsamer weiter befördern als früher, dann brauchen wir auch mehr Geldstücke, um die gleiche Menge an Käufen im selben Zeitraum abwickeln zu können. Das ist also auch so ein Dämpfungsfaktor. Ja? Dann brauche ich für die 9 Käufe, wenn das langsamer geht, dann brauche ich halt da 2 Geldstücke und nicht 1. Und dann gibt es noch was, was man im Auge haben muss, wenn ihr euch zurückerinnert an diese verflixten Geldmengendefinitionen. Ich tue es nochmal schnell her. Da hatten wir ja gesagt, es gibt Sachen, die gehören zur Geldmenge dazu und dann gibt es andere Sachen, die gehören zum Geldkapital dazu und sowas. Wie wäre das denn jetzt zum Beispiel? Elisabeth, du legst jetzt mal Geld an. Was lässt man dich denn anlegen, damit es sich rentiert, darüber nachzudenken überhaupt, legst du 2 Millionen an. Elisabeth, die Situation ist jetzt im Moment die, dass wir alle rechnen, dass die Zinsen wieder nach oben gehen werden. Das heißt, wenn du jetzt Wertpapiere kaufst, dann machst du einen Kursverlust. Soweit hast du das in Erinnerung aus der letzten Vorlesung, hoffe ich. Und wie ist denn das? Dieser Kursverlust, ist der gleich, egal ob du eine lange Laufzeit hast oder eine kurze, oder war da irgendeine Korrelation, Elisabeth?
Nee, ich glaube, das macht einen Unterschied.
Mhm. Je lang, desto blutig. Ja, also je länger das Papier noch läuft, desto größer ist dieser Kursverlust, den du da machen würdest. So, und jetzt sagt die Elisabeth mal, eigentlich wo ich ja 2 Millionen, haben wir vorhin gesagt, das war ja schon auf 10, scheiß Inflation. Die Elisabeth, wo ich 2 Millionen anlegen und das auch ein bisschen länger, ja, also 5-6 Jahre oder so. Aber die Elisabeth sagt, da war doch was, ich habe doch damals in VWL gehört, dass man da schauen muss, wenn die Zinsen steigen, dann fallen die Kurse, dann mache ich unter Umständen einen Verlust. Deswegen, sagte Elisabeth, bin ich schlau. Hin und wieder hat ja VWL was mit der realen Welt zu tun. Und ich lege das Geld kürzer an. So irgendwie 1-2 Jahre. Und dann mache ich wieder was Neues, ja, zu dem dann geltenden Zinssatz. Wie ist denn das jetzt? Wenn die Elisabeth aus diesem Grund heraus das Geld kürzer anlegt, besteht dann da diese Inflationsgefahr, weil die Elisabeth jetzt dann plötzlich die 2 Millionen in der Hand hat und sagt, ja, was kaufe ich denn jetzt? Kara, was würdest du sagen? Ist die Elisabeth ein Risiko für die Inflation bei uns?
Ich glaube nicht.
Dem schließe ich mich an. Ja, weil sie will ja eigentlich langfristig sparen. Sie wählt nur als Instrument dafür etwas, das halt eine kurze Restlaufzeit hat und dann zufälligerweise in diese Geldmenge M3 reinkehrt. Aber eigentlich will sie ja langfristig sparen. Und das ist auch etwas, was man im Auge haben muss, ja. Die Leute wählen nicht immer aus denselben Gründen dieses oder jenes Anlageinstrument. Und wenn es eben in größerem Umfang Leute gibt, die sagen, bin ich blöd und lege mein Geld für 10 Jahre fest, dann mache ich lieber 10-mal Einjahresanlage, weil ich da flexibler reagieren kann auf sich verändernde Marktsituationen und so weiter. Wenn ich diese Situation habe, dann habe ich halt nicht schon alleine deshalb Inflationsgefahr, weil hier im Bereich M3 ein Wachstum da ist. Ja, wenn es nur einfach verlagert wird und trotzdem kein Kaufinteresse besteht. Also das ist auch so ein Punkt, der hier abmildernd tätig ist, was man also nicht wirklich stur sagen muss, ah, da ist jetzt aber die Geldmenge so viel schneller gewachsen als die Gütermenge. Ja, Gott, oh Gott, oh Gott, werden wir eine Inflation haben. Ja. Warum sage ich euch das? Weil das die Situation ist, die wir im Moment haben. Ja, wir haben im Moment eine Geldmenge, die deutlich schneller wächst als die Gütermenge. Aber da muss man noch nicht gleich das Hosenflattern kriegen. So, hier, damit ihr mal seht, ist das überhaupt irgendwas aus der realen Welt. Da seht ihr mal diese fallende Umlaufgeschwindigkeit des Geldes. Ja, das ist einfach eine Verhältnisgebildung von M3 zu Bruttoinlandsprodukt. Und da seht ihr, das war mal so bei 1 oder knapp drüber und geht jetzt auf 0,9 runter. Das heißt, ich brauche, um die gleiche Gütermenge zu kaufen, im Vergleich der Situation 2019 zur Situation 2011. Um die gleiche Gütermenge zu kaufen, brauche ich 10% mehr Geld. Wenn ich gesagt hätte, lass mal die Geldmenge gleich, dann hätten die Preise um 10% nach unten gehen müssen, um das wieder auszugleichen. Das heißt, wir hätten Deflation. Haben wir eigentlich schon mal geklärt, warum wir eigentlich Deflation nicht wollen? Was uns daran nicht schmeckt an der Deflation? Ich weiß gar nicht, haben wir das am Anfang gehabt einmal?
Ich glaube, wir haben ja irgendwas ansparen, unbedingt ansparen, aber
ja.
Dann halt, dass die ganze Wirtschaft
auf Folie 6 haben wir das gehabt, gell? Aber fort da vielleicht nicht, wenn wir es uns nochmal überlegen, warum wir Deflation nicht bringen. Prinzipiell sind wir ja alle scharf auf sinkende Preise. Ja, jeder von uns will es gern billiger haben und so weiter und so fort. Aber das Ganze verändert sich dann, wenn wir damit rechnen, dass ein momentaner Preisverfall erst der Anfang ist, dass der Preisverfall immer weitergeht. Dann wird die Ronja nicht sagen, Mensch, schau her, jetzt ist der Hotelaufenthalt in Hamburg um 10 Euro billiger geworden, schlage sofort zu, sondern dann wird die Ronja sagen, ah, der ist jetzt erst um 10 Euro billiger geworden, da warten wir jetzt einmal ab, das wird demnächst um 50 Euro billiger. Und wenn es dann um 50 Euro billiger ist, dann sagt die Ronja, ja, jetzt ist schon um 50 Euro gefallen, jetzt fällt es auch noch um 70 Euro. Ja? Alles, was da nicht lebensnotwendig ist an Güterkäufen, wird zurückgestellt, weil man erwartet, dass das ja in Zukunft noch billiger wird. Das ist das Gefährliche an dieser Deflation. Und da spielt wieder diese genaue Definition eine Rolle, ja, weil wir sagen, eine nicht nur vorübergehende Absenkung des allgemeinen Preisniveaus. Wenn der Mediamarkt einen Prospekt rausgibt und sagt, super, so eine Aktion, kaufen, 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 ja, dann ist die Hintergrundüberlegung die, das ist eine vorübergehende Preissenkung und danach geht es wieder hoch. Das Gefährliche bei dieser Deflation ist eben, dass wir sagen, na, das geht immer weiter, die Preissenkung. Ja, immer weiter runter. Immer billiger wird es. Und dann denkt sich die Charlotte, kaufe ich heute nicht heute, kaufe ich morgen. Oder in einem Jahr. Gut, das ist der Grund, warum wir also Deflation nicht mögen. Inflation mögen wir deshalb nicht, weil zum Beispiel der Preismechanismus gestört wird davon, den ich euch letztes Semester viel rumgepredigt habe. Ja. Müsst ihr euch auch darauf einstellen, dass dazu irgendwie eine Frage kommen könnte in der Prüfung zum Preismechanismus und so, habe ich euch damals auch schon gesagt. Aber schaut ja nicht, wenn man euch noch ein bisschen wachrüttelt und sagt, aufpassen, da kann was kommen. Preismechanismus frage ich immer gerne, vollkommener Markt frage ich immer gerne. So, und dieser Preismechanismus, der so, ja, das Nonplusultra eigentlich ist dessen, was einen funktionierenden Markt kennzeichnen soll, da sagt man eben durch eine starke Inflation, also nicht irgendwelche Lepperinflation, wie wir es jetzt haben, sondern so 10% und nach oben, ja, durch eine starke Inflation wird er in seiner Funktionsweise beeinträchtigt, weil sich dann unterschiedliche Erwartungen bilden, wie denn eigentlich der Preis sein müsste. Und wenn der dann nicht so ist, wie er sein müsste, dann sagt man, ja, dann machen wir das Geschäft nicht und so weiter und so fort. So, jetzt hatte ich euch ja schon versprochen, ihr werdet mich dafür zwar verfluchen, aber ich halte trotzdem mein Versprechen, dass ich euch zeige, wie denn Inflation gemessen wird. Habe es ja auch schon ein bisschen beschrieben, insofern ist es vielleicht nicht ganz so abschreckend. Das erste ist, man bittet eine bestimmte Menge Haushalte, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ob ich es richtig habe, aber ich glaube, es sind 100.000 Haushalte, die da gebeten werden, über einen bestimmten Zeitraum hinweg ihre kompletten Ausgaben aufzuzeichnen. Ja, und wenn dann in diesem Zeitraum die Tamara keinen Kühlschrank kauft, dafür aber die Nadine kauft einen Kühlschrank und die Jasmin kauft ein Auto oder was, ja, dann wird halt über diese 300.000 Haushalte das gemittelt und man sieht, wie viel Prozent von dem gesamten Einkommen gehen drauf für Kühlschränke, für Autos, für Brot, für Eier und so weiter und so fort. Und dann sagt man, da nehmen wir die Güter her, die einen bestimmten Schwellenwert überschreiten. Und ich glaube, es ist 0,01 Promille oder sowas, was dieser Schwellenwert ist, von den gesamten Einnahmen. Wenn da mehr ausgegeben wird für diese Güter, dann kommen die rein in diesen sogenannten Warenkorb. Und in diesem Warenkorb haben diese Güter ein Gewicht analog ihren Ausgabenanteil. Das heißt, wenn viele Haushalte viel Geld ausgeben für etwas, dann hat es ein hohes Gewicht. Wenn wenige Haushalte wenig ausgeben, dann ist entweder gar nicht drin oder mit einem niedrigen Gewicht drin. Dann schauen wir jeden Monat von den Gütern, die es dann in den Warenkorb geschafft haben, wie verändern sich die Preise, beziehungsweise was haben wir aktuell für Preise und wie sind die verändert gegenüber der Ausgangssituation. Und das kann man dann als einen Index ausdrücken. Ja, da sagt man, der Ausgangswert ist gleich 100. Und dann haben wir aktuell einen Wert meinetwegen von 105. Und dann schaut man halt, wie hat sich dieser Indexwert seit einem bestimmten Bezugspunkt in der Vergangenheit verändert. Und da gibt es einen Bezugspunkt, der immer in der Presse dargestellt wird, nämlich derselbe Monat des Vorjahres. Das ist immer der Bezugspunkt, der fast immer genannt wird. Manchmal kommt vor gegenüber dem Vormonat, aber meistens ist es gegenüber demselben Monat des Vorjahres. Das heißt, wenn wir jetzt wissen wollen, welche Inflationsrate haben wir, dann vergleichen wir die Preise im Juli 2021 mit den Preisen im Juli 2020. Dann haben wir die Veränderung gegenüber demselben Monat des Vorjahres. Und das nennen wir dann die Inflationsrate. Wohlgemerkt, in diesem harmonisierten Verbraucherpreisindex, den wir hier erzeugen, da sind, wie schon der Name, was habe ich denn da drin, ja, bin ich besoffen gewesen, als ich die Folie gemacht habe. In diesem Namen steckt schon drin, was hier für Preise wichtig sind, nämlich die Preise für die Endverbraucher, also private Haushalte wie uns. Aber natürlich werden in Deutschland viel mehr Sachen hergestellt. Ja? Also was weiß ich, was nehme ich denn her? Schwerlastdübel. Wie viel Schwerlastdübel habt ihr schon verbaut bei euch? Wahrscheinlich weiß kaum einer, was das überhaupt ist. Ja? Es sind so mit einer Tragkraft so ab 250 Kilo aufwärts. Sowas braucht man zum Beispiel, wenn man eine Industriedecke abhängt oder sowas. Ja, dann kommt da halt entsprechend viel Gewicht drauf mit den ganzen Rohren und dann braucht man sowas. Das braucht also von euch Endverbrauchern kein Mensch. Gleichwohl wird es aber hergestellt, hat einen Preis und der Preis ändert sich. Aber man sagt, das wollen wir jetzt nicht als Inflationsmaß nehmen. Aber interessieren tut es uns schon, wie sich die anderen Preise verändern. Da gibt es dann zum Beispiel diesen Deflator des Bruttoinlandsproduktes. Da wird dann festgehalten, wie sich alle Preise verändern. Also nicht nur dieser Warenkorb der Verbraucher, sondern auch dieser Schwerlastdübel und so ähnliche exotische Sachen. Oder was weiß ich, Kunststoffgranulat, dass man dann zu Plastikflaschen zieht oder so etwas. Ja? So, lassen wir uns mal überraschen. Denkt doch mal kurz so für euch im stillen Kämmerlein. Wie viel Prozent geben mir aus der Durchschnittsdeutsche, also nicht ihr persönlich, sondern wie viel Prozent gibt der Durchschnittsdeutsche von seinem Einkommen aus für Lebensmittel? Mal kurz merken, was ihr euch da so denkt. Und dann schauen wir mal. Kleiner Tipp, dieses große Rote sind nicht die Lebensmittel, sondern wir sind hier 9,7% für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke. Einziger Ausgleichsfaktor, Saufen und Kiffen sind nochmal 4%. Ja. Aber ich glaube, dass kaum jemand von euch angenommen hätte, dass der Durchschnittsdeutsche nur knapp 10% seines Geldes ausgibt für Lebensmittel. Hat sich aber so ergeben aus dieser Verbrauchsstichprobe. Demgegenüber gibt er ein Drittel aus für warm wohnen. Das deckt sich nun sicherlich überhaupt nicht mit dem, wie viel ihr ausgebt persönlich für diese Bereiche. Wenn ihr in Ravensburg seid oder so, ja, dann wird Wohnen mehr sein und auch Nahrungsmittel mehr. Aber wie gesagt, hier haben wir es mit dem Durchschnittsdeutschen zu tun. Ja, und dann haben wir zwei Bereiche, die manchmal aus dem HVPI rausgeklammert werden. Und zwar den Bereich Energie, der macht 10,3% aus von dem Warenkorb. Und der Bereich frisches Obst, Gemüse und Kartoffel, Saisonwaren nennt man das dann auch gerne, also saisonale Lebensmittel mit 1,5%. Insgesamt, wobei entre nous der Hauptanteil sind die Kartoffeln da. Ja. Das sind also die beiden Bereiche, die da rausgeklammert werden, wenn man sie rausklammert aus dem gesamten harmonisierten Verbraucherpreisindex. Dann spricht man hier von der Kerninflation. Also Kerninflation ist harmonisierter Verbraucherpreisindex ohne Energie und frisches Obst, Gemüse, Kartoffeln. Und Warum macht man das, dass man die beiden Sachen da rausnimmt? Weil man sagt, da gibt es Einflussfaktoren auf die Preisbildung, die nicht unbedingt was mit einem normalen Marktgeschehen zu tun haben und die zu sehr starken Ausschlägen führen können. Und wenn wir dann jetzt mal, wenn so ein starker Ausschlag in die eine Richtung geht, sofort anfangen, hektisch Maßnahmen zu ergreifen, um Inflation oder Deflation zu bekämpfen, dann kann es ziemlich ins Auge gehen, weil bis diese Maßnahmen dann greifen, haben wir schon wieder einen Ausschlag in der anderen Richtung. Und deswegen muss man immer sehen, so eine Steigerung des harmonisierten Verbraucherpreisindexes nach oben oder nach unten, ein Fallen, ist es angetrieben von einzelnen stark schwankenden Produktkategorien, also diese zwei hier, oder ist es über die gesamte Breite? Wenn es nur von diesen beiden Produktkategorien angetrieben ist, speziell vom Bereich Energie, dann besteht da wenig Handlungsbedarf. Auch wenn man vielleicht mal so eine offizielle Inflationsmarke von 2% reißt. So, jetzt kennen wir unseren Warenkorb. Übrigens in Frankreich ist der Gesamtbetrag hier alkoholische Getränke, Tabakwaren, Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke auch nicht exorbitant höher als bei uns. Der liegt dort nur so bei etwa 15%, ja, also vergleichsweise gering höher. Und einer der Hauptgründe ist nicht, dass die Franzosen mehr fressen oder saufen würden als wir, sondern dass dort die Lebensmittel teurer sind. Ja, wer von euch schon mal in Frankreich Urlaub verbracht hat, in einer Ferienwohnung und beim Lebensmitteleinkaufen war, der wird sich wahrscheinlich gewundert haben, dass in Frankreich Preise von Aldi und Lidl weitgehend unbekannt sind. Ja, wer bei diesen großen französischen Supermarktketten einkaufen geht, der träumt von deutschen Preisen. So, jetzt, wenn wir Inflation messen wollen mit diesem harmonisierten Verbraucherpreisindex, dann müssen wir uns als nächstes mal fragen, ja, wo messen wir denn eigentlich? Wir haben zwei Alternativen. Wir können messen Deutschland, das wäre hier diese orange Kurve. Oder wir können messen die Eurozone, das wäre die blaue Kurve. Was tätet ihr denn sagen? Was soll man denn eigentlich messen? Ja, wer zuständig für die Inflationsbekämpfung ist ja die Europäische Zentralbank. Ja, und wenn die dafür zuständig ist, was messen wir dann? Leopold, was sagst du jetzt zu? Was darfst du messen? Eurozone oder Deutschland? Gut. Genau richtig. Ja, also, wenn wir in Deutschland 3,8% Inflation haben im Juli, dann ist das ganz nett und schön und für Deutschland eine Pressemeldung wichtig und so weiter und so fort. Aber die nächste Frage, die wir uns stellen müssen, ist eigentlich, ja, ist das auch relevant für die Europäische Zentralbank? Und um das herauszufinden, müsste man dann also hergehen und die Daten anschauen, die für Europa gelten. Das kann man eigentlich mal schnell machen. Ich habe hier den Link. Dann schauen wir doch mal, was da kommt. Hier sehen wir, wir haben also den gesamtharmonisierten Verbraucherpreisindex, nicht die Kerninflation. Hier sehen wir, wir haben die Veränderung übers Jahr, also immer Monat Juli im Vergleich zum Monat Juli des Vorjahres. Und dann schauen wir mal, im Euroraum ist die 2,2%. Muss ich mal ein bisschen größer machen hier, dass ihr da was seht. Im Euroraum ist die 2,2%. Und dann haben wir Deutschland hier, also nur bei 3,1% geschätzt jetzt. Also gar nicht mal die hohe Wert, der am Anfang geschätzt wurde. Dann haben wir Estland 4,9%, dann haben wir hier Griechenland 0,6%. Also ihr seht, das ist relativ unterschiedlich. was wir in den einzelnen Euro-Staaten haben. Und für die Europäische Zentralbank von Interesse ist natürlich, was haben wir so insgesamt? Das kann man natürlich auch mal schauen, ob wir das hinbringen, dass wir mal schauen, wie denn eigentlich die Kerninflation ist. Gesamtindex ohne Energie und saisonale Lebensmittel 0,9%. Das heißt, da ist jetzt dann in der Tat Energie der Preistreiber. Wir können uns das mal anschauen, wie denn jetzt eigentlich Energie ist. Und da sehen wir Euroraum, jeweilige Zusammensetzung, um 13 bzw. 14% gestiegene Energiepreise. Ja? Und wenn 10% vom Gesamtausgabenvolumen um 14% steigen im Wert, dann ist klar, dass das irgendwas macht mit diesem Gesamtindex. Ja? Aber wie gesagt, wenn wir das rausrechnen aus dem Gesamtindex, dann kriegen wir nur noch 0,9%. Und dann kann also die Europäische Zentralbank sagen, hey, wisst ihr noch, wie die Definition ist mit Inflation? Das war eine nicht nur vorübergehende Anhebung des allgemeinen Preisniveaus. Aber wenn wir jetzt mal die Energie rausnehmen, dann stellen wir fest, das allgemeine Preisniveau steigt ja gar nicht so stark. Also müssen wir auch nicht unbedingt Maßnahmen zur Inflationsbekämpfung machen. Ja, deswegen ist es so wichtig, diese Definition präsent zu haben und auf der auch rumzureiten, weil die uns zu erklären hilft, warum die Europäische Zentralbank, obwohl wir im Euroraum eine Inflationsrate haben von 2,2%, warum sie trotzdem noch festhält an dieser Politik des lockeren Geldes und nicht schon ins Flattern kommt hier, weil die Inflationsmarke überschritten ist. Das können wir nur verstehen, wenn wir eben diese Bedeutung uns anschauen, die hier der Energiebereich hat. Damit sind wir dann auch schon bei der Betrachtung dieser Schwankungen, die Energie- und Saisongemüse und sowas haben können. Auch hier habe ich getrennt wieder die Eurozone in Blau und Deutschland in Orange. Und ihr seht, dass hier also schon relativ heftiges Schwanken stattfindet. Und dass das mit diesen Raten hier 10% plus, 8% minus oder sowas, dass das nichts zu tun hat mit der normalen Inflationsrate, sondern dass es weit übertriebene Schwankungen sind. Also, macht's Sinn, dass wir uns beides anschauen, grundsätzlich mal, wie sind denn die Verbraucherpreise, wie entwickeln die sich, aber dann eben auch, wie stark ist es abhängig von diesen stark schwankenden Preisen für Energie und für saisonale Lebensmittel, oder ist das ein isoliertes Phänomen hier, wo man gar nicht unbedingt gleich auf die Bremse oder das Gaspedal treten muss, weil die Kerninflation doch relativ gleichmäßig verläuft. Hier habe ich übrigens ein bisschen ungenau. Ja, Deutschland hätte ich eigentlich für die Eurozone machen müssen. Wenn es euch interessiert, ich habe sowas auch für die Eurozone. Ich habe bloß blöderweise das nicht hier hineinkopiert. So, hier seht ihr so eine Entwicklung bloß mal über die letzten 2 Jahre. Von den 4 Komponenten, über die wir immer gesprochen haben. Einmal der Gesamt-HVPI, also das wäre jetzt hier dieser Gesamt-HVPI, das ist der dunkle. Da sehen wir, da hätten wir also hier schon knapp Deflation gehabt, ja, ein bisschen, und jetzt dann eine Inflation, die also über die 2%-Marke klettert. Aber wenn wir die Kerninflation anschauen in Orange, dann sehen wir hatten weder eine klare Deflation, wir waren gerade so mal bei 0 und haben jetzt auch keine Inflationsrate, die über die 2% hinausgeht. Warum ist überhaupt dieser Unterschied da? Naja, wegen der Schwankungen der Energiepreise, die sind im letzten Jahr, wo die ganzen Lockdowns waren und entsprechend weniger Verkehr, sind die nach unten gegangen, jetzt sind es scharf nach oben gegangen, aus 2 Gründen. Erstens weniger Lockdown, zweitens erhöhter CO2-Preis und dann kommt jetzt noch als drittes dazu diese Rauferei da am Persischen Golf. Das hat die Preise stark nach oben gehen lassen. Saisonales Obst und Gemüse, seht ihr, ja, es sind halt so übliche Schwankungen, die hier stattfinden. Ganze nochmal für die Eurozone. Und da sehen wir, dass das Gleiche eigentlich gilt, bloß mit einem Unterschied. Nämlich die Kerninflation ist nie in den Bereich von 0% abgetaucht. Die war immer so mindestens 0,7 oder sowas in der Hausnummer. Also, wir verstehen jetzt, warum, obwohl wir aktuell sagen können, hey, das Inflationsziel 2% gerissen oder sowas, warum die Europäische Zentralbank trotzdem noch die aktuelle Geldpolitik aufrechterhält, die nicht zum Ziel hat, Inflation abzuwehren, sondern im Moment hat die Zentralbank das Ziel, Deflation abzuwehren. Ja, wie macht's denn das? Was die Europäische Zentralbank nicht kann, das ist Preise festsetzen. Das machen die Unternehmen, die privaten Haushalte, wenn sie ihre Arbeit anbieten. Aber nicht die Zentralbank. Was die Zentralbank machen kann, im begrenzten Umfang, das ist, sie kann ein paar Zinsen nennen, zu denen sie bereit ist, selber Geschäfte abzuwickeln. Das heißt, die Sparkasse und die Raiffeisenbank ist nicht gezwungen, die gleichen Zinsen zu verwenden wie die Europäische Zentralbank, auch wenn sie manchmal so tun, sondern nur dann, wenn die Raiffeisenbank und die Sparkasse ihr Geschäft mit der Europäischen Zentralbank machen wollen. Nur dann sind diese Zinsen, die die Zentralbank setzt, da verbindlich. Was macht sie noch? Sie gibt das gesetzliche Zahlungsmittel raus. Da weiß aber die Nadine schon, so wichtig ist es gar nicht mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel, weil das Bargeld ist ja nur so etwa 10% von der gesamten Geldmenge, die inflationsrelevant wäre. Also ist zwar nett und schön, aber das haut uns nicht wirklich vom Hocker. Und naja, dann muss halt schauen, ob es die Geldmenge irgendwie anders beeinflussen kann. Und da hat die Zentralbank zwei Möglichkeiten, auf die wir dann im nächsten Kapitel vermehrt kommen werden. Nämlich sie kann einmal, wie schon hier oben erwähnt, die Geldgeschäfte zwischen sich selbst und den anderen Banken billiger oder teurer machen. Und sie kann die Geldgeschäfte unterschiedlich umfangreich machen. Das sind die zwei Möglichkeiten, die die Zentralbank hat. Und wie gesagt, sie könnte auch mit dem gesetzlichen Zahlungsmittel operieren, aber das ist so wenig, dass da die Wirkung nicht besonders groß ist. So, für die Frage, haben wir jetzt einen große Inflation, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Da muss man berücksichtigen, Mehrwertsteuersatzänderung, Einführung der CO2-Abgabe auf Heizenergie und Treibstoffe und dann haben wir die Preiserhöhung der Anbieter. Das hier, Einführung der CO2-Abgabe, da kann man sich drüber streiten, ob das ein Einmaleffekt ist. Natürlich ist die Einführung als solches einmalig, aber sie soll ja jedes Jahr weiter erhöht werden. Und insofern könnte man argumentieren, dass man das also bei der Frage, welche Inflationsrate haben wir, mit einbezieht. Dann die Veränderung des Mehrwertsteuersatzes, das ist definitiv etwas, das einen Einmalcharakter hatte. Das war ein Einmalcharakter, das zu senken, und es ist ein Einmalcharakter, das wieder hochzusetzen. Ja, also das zu berücksichtigen bei der Frage, welche Inflationsrate haben wir, wäre definitiv falsch. Und wenn ihr mal schaut, ja, hier 2%, hier 3% Veränderung, dann könnt ihr sagen, von den gegenwärtig 3,1% Erhöhung der Preise, die wir haben, da gehen wahrscheinlich so Pi mal Daumen 1,5 bis 2% auf das Konto Mehrwertsteuersatzänderung. Warum nicht mehr? Weil es ja noch die dritte Möglichkeit gibt, nämlich dass etwas gar keine Mehrwertsteuer hat. Und das ist zum Beispiel die Miete. Wenn ihr euch zurückerinnert, Warmmiete waren 32%, dann können wir sagen Kaltmiete, Pi mal Daumen, etwas über 20%. Das ist völlig ohne Mehrwertsteuer. Dazu kommen noch Arztleistungen und sowas. Das heißt, ein gewisser Teil, ein Viertel von den gesamten Ausgaben ist ohne Mehrwertsteuer. Das heißt, da wirkt sich das nicht aus, diese Veränderung des Mehrwertsteuersatzes. Deswegen können wir sagen, ja, vielleicht ist dieser Effekt der Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes knapp unter den 2%. Nicht über 2%, wie man das erwarten würde, wenn wir nur die beiden Sätze hier sehen. So, da haben wir das nochmal aufgeschrieben, was Einmaleffekt ist und was nicht. Am kritischsten muss man sicherlich sehen, wenn die Herstellerpreise anziehen, wenn also die Anbieter sagen, wir wollen mehr Geld, unabhängig von Mehrwertsteuersatz, unabhängig von CO2-Abgabe. Wenn da sowas ist, dann müssen wir das sicherlich am kritischsten sehen. Ja, was ihr auch mal sehen sollt, ist, dass Preise nicht einheitlich steigen. Ja, wir sehen hier jetzt Juni 2021 gegenüber Juni 2020. Da seht ihr im Bereich Verkehr Preissteigerung 8%, können wir uns unschwer ausrechnen. Das ist halt hauptsächlich die Verteuerung von Benzin. Auf der anderen Seite haben wir da unten Gesundheit, Post und Telekommunikation, ein Absinken der Kosten. Das ist halt im selben Zeitraum aufgetreten. Wir sehen auch andere Sachen, ja, sind halt die Kosten bei weitem nicht so stark gestiegen wie jetzt bei Verkehr. Ja, Nahrungsmittel, alkoholfreie Getränke, Kostensteigerung 1,3% nur. Und das heißt also, man muss immer wieder mal hinschauen, gibt es irgendwelche besonders starken Preistreiber, wie eben zum Beispiel diesen Energiebereich. Da gibt es vom Statistischen Bundesamt auch noch eine andere Darstellungsform. Das ist das sogenannte Preiskaleidoskop. Und da ist blau eine Preissenkung und rot eine Preissteigerung. Und da habe ich jetzt hier den Juni 2021. Und da seht ihr zum Beispiel Pauschalreisen, da sinken die Preise um 5%. In demselben Monat, in dem die Heizölpreise um 17% steigen, ja, im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres. Also eine sehr heterogene Preisentwicklung. Und wenn ich dann eben so große Felder habe, wie hier Treibstoff, da Heizöl und das dann zusammenaddiere, dass 10% der Fläche mit starken Verteuerungen verbunden sind, dann muss ich mir halt überlegen, gibt es da Handlungsbedarf als Europäische Zentralbank oder nicht? Ja, und dann haben wir auch noch unter Umständen unterschiedliche Entwicklungen der Preise. Wenn wir die Verbraucherpreise anschauen, hier orange, und dann die Erzeugerpreise hier im blauen, da seht ihr zum Beispiel, dass die Erzeugerpreise viel stärker ansteigen als die Verbraucherpreise. Das heißt, man kann vielleicht damit rechnen, dass die Verbraucherpreise nochmal stärker nachziehen werden, hier in dem Bereich. Ganz interessant auch, wenn man mal nicht den üblichen Vergleich macht, der bestimmte Monat diesen Jahres im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres, sondern wenn man mal einen Zweijahresvergleich macht. Und dann sehen wir interessanterweise im Zweijahresvergleich, da haben wir sogar noch eine leichte Ermäßigung gehabt der Preise. Ja, da war die Preisänderung leicht unter Null, weil im Jahr 2020, am Anfang 20, die Preise eben so stark gefallen sind durch diese ganzen Lockdowns, dass das noch nicht wieder wettgemacht wurde im vollen Umfang bei allen Energiepreisen. Das hier, das kennen wir jetzt schon. Das haben wir auch da oben schon angeschaut gehabt. Dann kann ich es da eigentlich wieder rauslöschen. Dann stimmen die Nummerierungen wieder für euch. auch wenn es vielleicht dann später mal dahinsetzen sollte, weiter vorne, damit das besser zusammenpasst. Ja, was will jetzt die EZB? Hier ist etwas, das sich geändert hat. Und zwar gar nicht lang, nämlich erst letzten Monat. Früher war es so, dass die EZB gesagt hat, wir streben an eine Inflationsrate von etwas unter 2%. Jetzt sagt die EZB, wir streben an eine Inflationsrate von 2%. Das heißt, die EZB hat sich etwas mehr Handlungsspielraum gegeben. Sie muss erst später anfangen mit inflationsbekämpfenden Maßnahmen als davor. Wie gesagt, das Ziel ist, eine Inflationsrate neu jetzt von 2%. Das heißt im Umkehrschluss, keine Inflation, die höher ist, und aber auf keinen Fall eine Preisniveausenkung. Weil die EZB sagt, eine Deflation ist viel, viel gefährlicher als ein bisschen Inflation. Ein bisschen Inflation macht praktisch gar nichts. Schadet niemandem wirklich. Aber ein bisschen Deflation kann für eine Wirtschaft tödlich sein, weil die Leute ja glauben, dass die Preise immer weiter fallen. Dann macht es für die einfach Sinn, die Kasse zuzumachen und zu sagen, nichts mehr Nachfrage. Und wenn keine Nachfrage da ist, brauche ich nichts produzieren. Wenn ich nichts produzieren brauche, brauche ich kein Personal. Damit können wir dann sagen, auf Wiedersehen Wirtschaft. Deswegen will sie auf jeden Fall Deflation vermeiden. Ja, eine leichte Deflation oder sowas ist inakzeptabel für die EZB. Total inakzeptabel. Das Ziel ist, eine leichte Inflation zu haben. Und wenn wir nochmal schauen hier auf die Kerninflation in der Eurozone, dann sehen wir, da gibt es nur ein bisschen Luft nach oben zu diesem 2% Ziel. Ja, der Gesamtindex, der erreicht es so in etwa, aber die Kerninflation erreicht es nicht. Und deswegen gibt es für die EZB im Moment keinen Grund, ihre Politik niedriger Zinsen, üppiger Geldversorgung zu ändern. So. Wenn es jetzt heißt, wir wollen Preisniveaustabilität so als gesetzliches Ziel, dann denkt man sich natürlich, hey, Preisniveaustabilität heißt doch eigentlich 0% und nicht 2%. Und dann denkt man sich, habe ich da irgendwas falsch gelesen im Gesetz oder so, oder wie, warum ist das eigentlich so? Naja, da gibt's mehrere Gründe, die dazu beitragen. Der erste ist ein reiner, der in der Art und Weise liegt, wie der harmonisierte Verbraucherpreisindex gemessen wird. Und zwar dieser komische Warenkorb. Wenn du mal überlegst, was haben wir heuer für ein Jahr? Wir haben das Jahr 2021. Und bei diesem Warenkorb steht drüber 2015. Was steckt da dahinter? Dahinter steckt, dass diese Mengen, in denen Güter gekauft werden, nur alle 5 Jahre geändert werden. Also heuer müsste ein neuer Warenkorb rauskommen mit Basis 2020. Der gilt dann bis 2025. Alle 5 Jahre werden die Mengen nur geändert. Michel, wie ist das jetzt bei dir? Ich weiß nicht, ich nehme jetzt einfach mal an, du kaufst Orangensaft und Apfelsaft. Und jetzt wird der Orangensaft plötzlich doppelt so teuer und der Apfelsaft bleibt im Preis gleich. Würdest du dann die gleiche Menge Orangensaft heimtragen?
Nein, weil ich habe Studenten gehabt.
Das heißt, du würdest unter Umständen deine Orangensaftmenge verringern, und dafür ein bisschen mehr Apfelsaft heimbringen. Kann das sein?
Ja.
Okay. Wenn es so ist, Michel, dann würdest du ja eigentlich dieser Preiserhöhung ausweichen, oder? Sie ist einfach eine kluge Ökonomin. Ja, also die macht das völlig richtig. Sie weicht der Preiserhöhung aus. Bloß, das Blöde ist, hier unser Warenkorb weicht nicht aus. Unser Warenkorb behauptet, dass die Michelle weiterhin im gleichen Umfang Orangensaft und Apfelsaft kauft. Das heißt, sie weicht dieser Preiserhöhung nicht aus. Sie macht die Preiserhöhung in der Fiktion unseres Warenkorbes wegen der konstanten Mengen viel stärker mit, als das in ihrem Geldbeutel der Fall ist. Ja, das ist einer der Gründe, die das Ganze verzerren. Umgekehrt, wenn wir jetzt wieder sagen würden, was weiß ich, die Nina, die kauft jetzt irgendwelche Milchdrinks und Bier, und jetzt werden die Milchdrinks plötzlich im Preis nur noch die Hälfte kosten. Nina, würdest du dann zugunsten von Milchdrinks auf Biereinkauf verzichten? Also nicht völlig, sondern nur ein bisschen so verlagern?
Ja, schon.
Zumindest für unser Beispiel. Gell? Das heißt, die Nina würde überproportional von dieser Preissenkung profitieren in ihrem Geldbeutel, ja, weil sie weniger von dem gleich teuer gebliebenen kauft und mehr von dem billiger gewordenen. Wiederum aber unser Warenkorb tut so, als gäbe es keinerlei Veränderung, keinerlei Anpassung. Und das führt dazu, dass wenn wir die Preisentwicklung mit unserem Warenkorb messen, dass je nachdem, in welcher Produktkategorie gerade die Preisveränderungen stattfinden, also ob das Energie ist oder frisches Obst, Gemüse, Kartoffeln, ja, macht ja einen Unterschied aus, ob 10% von meinem Ausgabenvolumen sich verteuert oder nur 1,5% von meinem Ausgabenvolumen sich verteuert. Je nachdem, wo das gerade stattfindet, die Preisänderungen, haben wir eine Fehlmessung mit unserem harmonisierten Verbraucherpreisindex zwischen 0,5 und 1%, und zwar zu hoch. Er misst immer die Inflation zu hoch um 0,5 bis 1%. Das heißt, wenn die Europäische Zentralbank sagt, wir tolerieren einen Anstieg oder wir streben an, einen Anstieg des harmonisierten Verbraucherpreisindex um 2% im Jahr, dann heißt es für die Nina und die Michelle, naja, ich kann mir in einem Jahr 1% weniger Waren fürs gleiche Geld kaufen. Also das müsst ihr dann rausfeilschen mit eurem Boss. Das nächste ist, da könnte ich ja jetzt hergehen und sagen, naja, dann nehmen wir halt 1%, ja? Na, haben wir diesen Messfehler korrigiert. Und sobald wir drüber sind, bekämpft man Inflation, sobald wir drunter sind, bekämpft man Deflation. Aber das Problem ist, diese Bekämpfung, das ist nicht wie ein Hebel umlegen und dann geht's Licht aus oder sowas, sondern das ist wie ein Tankersteuer. Du schlägst das Ruder ein und da braucht es 5 Kilometer, bis der Tanker auch tatsächlich seinen Kurs dorthin geändert hat, wohin du steuerst. Ja, da ist eine irre Zeitverzögerung drin. Und die Maßnahmen lassen sich ja nicht punktgenau umsetzen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich versuche jetzt die Geldmenge schneller wachsen zu lassen. Dazu gebe ich den Geschäftsbanken mehr Kreditvolumen seitens der Zentralbank. Dann ist ja nicht so, dass der Leopold dann sofort aus der Tür rennt und sagt, ich kaufe jetzt sofort ein Haus und eine Wohnung klein oder zu, weil die Kredite so billig und so zahlreich sind, sondern dann sagt der Leopold erst einmal, rentiert sich das für mich. Gell, Leopold? Solche unbedachten Käufe würdest du nie machen. Ich weiß, dass ich auf euch zählen kann. Ich liebe Studenten, die mir bei meinen Beispielen recht geben, wenn sie noch so hanebüchen sind. Weil das eben erstens mit dieser Zeitverzögerung ist, weil es zweitens nicht punktgenau ist, deswegen braucht man auch einen Sicherheitspuffer. Ja, und diesen Sicherheitspuffer, den baut man halt in der Richtung ein, in der es unproblematisch ist. Und wie ich euch schon mehrfach gesagt habe, unproblematisch ist eigentlich eine Inflationsrate von 5% auch noch. Ja, das kann man auch wieder einfangen mit vertretbaren Maßnahmen. Ja, da muss man nicht gleich die Wirtschaft abwürgen. Aber wenn es dann erst einmal so Richtung 10% geht oder so, dann muss man da schon ganz schön kräftig hinlangen, ja, und dann muss man da schon ganz schön kräftig rumwürgen an der Wirtschaft, damit man das wieder eingefangen kriegt. Und das erklärt uns auch, warum wir diese Hürde bei 2% ansetzen und nicht meinetwegen bei 4 oder 5%. Ja, diese 4 oder 5%, die täte die Wirtschaft relativ problemlos wegstecken. Aber da bist halt dann schon näher dran an dieser kritischen Schwelle. Und wenn wir jetzt nochmal uns zurück überlegen, ah ja, da war ja was auch von Zeitverzögerung bei Maßnahmen und so weiter, dann weiß man, man sollte nicht zu schnell rangehen oder zu stark rangehen an diese wirklich kritischen Schwellen, sondern da muss man halt noch ein bisschen Luft lassen. Ja, damit da man das rechtzeitig abfangen kann mit Maßnahmen, die für die Wirtschaft verträglich sind und sie nicht gleich abwürgen. Was ich im Moment gern machen möchte mit euch, ist nochmal zurückzuschauen, was haben wir denn bisher so gelernt in diesem ersten Kapitel, wenn wir da mal reinschauen. Wir kennen also mittlerweile die Begriffe, was ist Geld, was ist Währung. Wir wissen, warum hat man überhaupt Geld geschaffen. Wir wissen, warum oder was ist Inflation, was ist Deflation, warum halten wir das für schädlich. Dann diese Geschichte des Geldes, das ist jetzt nicht so besonders interessant. Das, was wir da vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollten, ist, dass halt diese Entwicklung des Geldes dem gefolgt ist, dass man immer größere Mengen an Geld auf kleinerem Raum unterbringen wollte. Und, also das ist diese Aggregation hier, ja. Und dann Haltbarkeit, Begrenztheit und so weiter und so fort. Dann haben wir kennengelernt, dass der Wert von Geld nicht unbedingt vom Material abhängt, sondern dass das einfach auch die Behauptung reicht, das Geld hätte diesen oder jenen Wert, damit es diesen Wert tatsächlich hat, sofern eben ausreichend viele Leute dieser Behauptung glauben. Das ist das, was unser Geld im Moment ausmacht. Ja, ihr könnt nirgendwo hingehen mit den Scheinen an den Bankschalter und sagen, gebt mir dafür irgendwie Gold oder gebt mir dafür irgendwelche, irgendwelche anderen einheitlichen Waren oder sowas, die ich als Tauschhandel einsetzen kann. Das geht nicht, ihr kriegt immer wieder bloß Geldscheine. Aber dadurch, dass auch die Einzelhändler dran glauben, dass das Geld einen bestimmten Wert hat, dass die Unternehmen insgesamt glauben, dass es einen bestimmten Wert hat, deswegen können wir mit diesem Geld zahlen, obwohl da kein Realwert dahinter steckt. Ja, dann haben wir kennengelernt, wer denn eigentlich für den Wert des Geldes gerade steht, nämlich dass es da so eine Notenbank gibt und wie das funktioniert mit dem Ausgeben von Geld, einmal Münzen, einmal Scheine. Wir wissen, dass nicht alles, was wir an Münzen und Scheinen haben, gesetzliches Zahlungsmittel ist, sondern dass das im Bereich des Münzgeldes begrenzt ist. Wir wissen, dass nicht alles als Geld angeschaut wird, was man zum Zahlen benutzen kann, zum Beispiel, dass Bitcoins da nicht dabei sind. Ja, und dann haben wir uns angenähert dem Geldbegriff, den die Zentralbank verwendet im Moment. Und haben uns überlegt, was sind eigentlich so grundsätzliche Einschränkungen, die da getroffen werden. Das steht hier, ja, dass es eine Forderung von einer Nichtbank gegen eine Bank sein muss und dass voraussichtlich diese Forderung irgendwann abgerufen wird, um damit Güterkäufe zu tätigen. Und dann kommt eben so eine Liste von Sachen, von denen die Europäische Zentralbank glaubt, für diese sind alles Forderungen von Nichtbanken gegen Banken, also erstes Kriterium erfüllt, Haken dran, und von denen glaubt sie auch, dass da das zweite Kriterium erfüllt ist, dass dann, wenn die Laufzeit zu Ende ist, dass das dann für Güterkäufe verwendet wird. Wir haben gesagt, das muss nicht zwingend so sein. Das kann sein, dass wegen der Zinsentwicklung auch mal jemand, der dauerhaft Geld anlegen will und nicht Kaufziele hat, dass der trotzdem so eine Geldform wählt für die Geldanlage, die hier in diesem Bereich bis M3 drin ist. Aber vom Grundsatz her glaubt die Zentralbank, dass diese Geldformen ganz überwiegend verwendet werden, um Geld zu parken, bis man es dann für Güterkäufe verwenden will. Wir haben da verschiedene Begrifflichkeiten kennengelernt und wissen, dass die Zusammensetzung von M3 nichts Konstantes ist, sondern sich immer wieder verändert. Und das ist auch mit einer der Gründe, warum es Sinn macht, dass man nicht nur eine einzelne Geldmenge hat als Warngröße für die Europäische Zentralbank, sondern drei verschiedene. Dann haben wir gelernt, wie funktionieren eigentlich Anleihen. Wir haben gesagt, es gibt einen Marktzins, der sich aus Angebot und Nachfrage bildet. Und wer Geld kaufen oder verkaufen will, der muss sich an diesem Marktzins orientieren. Und weil es dann aber so Anleihen gibt, bei denen festgeschrieben ist, welcher Zinssatz gelten soll, deswegen muss sich der Wert dieser Anleihen dann verändern, damit hier diese Anpassung an den Marktzins gilt. Und dann haben wir kennengelernt, dass dieser Marktzins eigentlich ein Entgelt für verschiedene Teilfunktionen ist. Eine Teilfunktion ist Inflationsausgleich. Eine andere Teilfunktion ist Risikoversicherung. Eine weitere Teilfunktion ist die Kosten des Geschäftes ausgleichen. Und dann die letzte Teilfunktion, Entschädigung dafür, dass ich auf Konsum verzichte im Moment und das Geld zurücklege. Also wir sparen wirklich die Belohnung dafür. Dann haben wir uns angeschaut, einmal, wie fühlt sich Inflation an so ein bisschen? Und zum Zweiten dann, wodurch kann denn eigentlich Inflation entstehen? Verschiedene Gründe. Wir haben auch gesehen, dass Deflation tatsächlich schädlich sein kann, an diesen Beispielen da aus den Deflationsjahren in den 30er Jahren, Weltwirtschaftskrise. Wir haben gesehen, dass die Europäische Zentralbank bislang gar kein so schlechtes Bild abgegeben hat, wie uns die AfD und andere glauben lassen möchten. Hier also die verschiedenen Auslöseszenarien illustriert, die es geben kann. Und dann haben wir gesehen, dass man das nicht so ganz stur interpretieren darf, sondern dass es da relativierende Momente gibt. Ja, wenn jetzt zum Beispiel die Geldmenge und die Gütermenge sich unterschiedlich schnell entwickeln, dass dann darauf ankommt, wie ist es denn mit dieser Umlaufgeschwindigkeit des Geldes, haben wir dieses geistige Beispiel gemacht mit der Münze, die benutzt wird, um die ganzen Kugelschreiber zu kaufen. Und dann haben wir noch gesagt, ja, es kommt ja eigentlich auch darauf an, welche Gütermenge ist denn überhaupt da zum Kaufen und nicht nur, wie viel ist produziert worden. Das Bruttoinlandsprodukt gibt mir an, wie viel ist produziert worden, aber nicht, wie viel ist denn eigentlich zum Kaufen da. Und dann eben noch diese Frage, gibt es Verlagerungen in dem Bereich der Geldmenge hinein, obwohl die Leute das Geld anlegen wollen, oder wieder raus. Ja, das kann ja auch diese Relationen verschieben. Dann haben wir uns damit beschäftigt, wie misst man eigentlich Inflation mit diesem harmonisierten Verbraucherpreisindex. Wir haben gesagt, Deutschland ist zwar naheliegend, aber trotzdem nicht relevant, sondern relevant für die Frage, haben wir Inflation oder nicht, ist aufgrund des Euros, der Euroraum und nicht Deutschland. Wir haben kennengelernt, dass die Europäische Zentralbank nicht Preise festsetzen darf. Das ist nicht ihre Kompetenz. Und dass sie also mit irgendwelchen anderen Mitteln arbeiten muss. Und eines der Hauptmittel ist die Festlegung für Zinsen. Die gelten aber auch wiederum nur zwischen der Zentralbank und den Geschäftsbanken. Haben also keine unmittelbare Bedeutung für euch oder für eure Unternehmen oder so etwas. Dann haben wir festgestellt, dass Inflation nichts Einheitliches ist, dass das sehr unterschiedlich sein kann bei einzelnen Güterkategorien und dass es deshalb Sinn macht, zu schauen nach Klassikern, wo sehr starke Schwankungen auftreten bei den Güterpreisen. Und das sind die Energiepreise und die Preise für saisonale Lebensmittel. Und dass man dann mal schauen muss, wenn man das rausrechnet, was man denn dann bekommt für eine Preissteigerungsrate. Und diese Preissteigerungsrate, die nennen wir Kerninflation. Zum Schluss haben wir uns dann mit den Zielen der EZB beschäftigt. Und haben festgestellt, das Ziel ist nicht eine Inflationsrate von 0%. Sondern eine von 2%. Was heißt, auf keinen Fall will sie Deflation und bei Inflation, da toleriert sie eine geringfügige. Wir haben gesagt, auch oberhalb von 2% Inflationsrate ist jetzt noch kein Herzinfarktrisiko für die Wirtschaft gegeben, aber je weiter man weg ist von dieser Marke nach oben, desto schwieriger wird es, mit Maßnahmen, die nicht radikal sind, das einzufangen. Eins habe ich, glaube ich, vergessen zu sagen, nämlich es gibt auch ein Ziel für die Entwicklung der Geldmenge M3. Und das war, dass im Mittel über mehrere Jahre die nicht mehr als 4,5% ansteigen sollte. Dieses zweite Ziel hat die EZB eigentlich regelmäßig verfehlt. Also ist eigentlich ziemlich regelmäßig mehr als 4,5% angestiegen. Und das ist aber auch nicht so problematisch gewesen, weil es, wie gesagt, immer geschafft hat, eigentlich die Inflationsrate trotzdem zu begrenzen. Warum hat sie es geschafft? Naja, ein paar von den Gründen, die haben wir uns schon überlegt gehabt, nämlich hier kaufbare Gütermenge, Umlaufgeschwindigkeit und die Frage der Verlagerung von Geldmitteln aus dem Bereich des Geldkapitals, also der langfristigen Anleihen, in den Bereich kurzfristiger Geldanlagen.